Ja, liebe Freunde, das mit den Gesetzen und Geboten, das holt einen manchmal schneller ein, als man denkt. Heute kam nur hier ein Zettel von der Schule, unter welchen Voraussetzungen denn die Kinder, jedenfalls die Grundschulen, wieder in die Schule gehen darf. Und dann haben wir gesagt, ja, dann werden wir halt doch daheim, also ich eh nicht, aber unsere Jüngsten doch daheim bleiben müssen. Also es gibt nur Gesetze und Gebote und man muss mal schauen, man muss immer gucken, was macht man denn nun und wie geht man da damit um. Und es ist immer spannend, die Juden hatten den Vorteil, die hatten die 10 Gebote, die haben ein paar tausend Jahre gehalten. Bei uns kannst du alle 14 Tage dich überraschen lassen, was wieder Neues rauskommt. Da muss man ein bisschen flexibel sein. Ich mache mal noch kurz die Zusammenfassung von gestern. Denn da sind noch ein paar wichtige Punkte dabei und dann geht es zum Kapitel 4. Also ich habe gestern gesagt, dass Jesus die Gesetze nicht abschafft, aber er zeigt, wozu die Gesetze da sind. Also als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, was muss ich machen, um in den Himmel zu kommen? Da sagt er, halte die Gebote. Und der sagt, habe ich alles gemacht. Und da geht Jesus gar nicht drauf ein und sagt, dass, wenn wir genau nachgucken, schaffst du das sowieso nicht. Sondern da guckt ihn ganz freundlich an und sagt, aber eins fehlt dir noch. Und da hat er auf den Sinn der Gebote hingewiesen und gesagt, verkaufe alles, was du hast und folg mir nach. Also der wollte eben das der Reihe nach abhandeln und er wusste, irgendwas fehlt da noch. Und Jesus sagt, du hast recht. Eins fehlte wirklich noch, du hast den Sinn der ganzen Sache nicht verstanden. Der Paulus, der geht sogar noch weiter, das haben ihn die Leute übel genommen und sagt, das Gesetz von Mose, das habt ihr gar nicht von Gott direkt bekommen, sondern ist durch einen Engel gegeben worden. Und jeder, der sich an die Mose-Geschichten erinnert, denkt, was war da für Engel dabei, steht doch überhaupt nichts drin im Alten Testament. Aber der Stephanus und der Hebräerbrief bestätigen das, was da Paulus hier sagt. Es gibt also 2 Stationen zwischen Gott und dem Volk. Also Gott gibt das Gebot erst den Engel, der Engel gibt es Mose und der Mose gibt es dann dem Volk weiter. Und da Stellung, also die Zusage an Abraham, die kam von Gott direkt. Aber das Gesetz, das war gar nicht so entscheidend oder auf selber Höhe wie diese Zusage. Deshalb hat es da 2 Vermittler gegeben. Und wenn wir den Paulus fragen, warum brauchen wir das Gesetz trotzdem noch? Da sagt er, es ist heilig, es ist gut und es ist recht. Die Schwierigkeit ist nur, wenn der Mensch in die Lebensrettung aus dem Gebot raussuchen will, dann wird es schwierig. Aber es ist wichtig, damit man weiß, wer man selber ist. Und selbst der Paulus bekennt nach seiner Bekehrung, Römer 7, wollen habe ich wohl, aber vollbringen ich schaffe. Das sagt Paulus. Und dann hört man Land auf, Land ab, nicht nur in Galatien, ich bin ein guter Christ, ich bin mit Gott in Ordnung, alles relativ läuft das bei mir. Ein Mann, der einen anderen Mann geheiratet hat, der sagte mir, ich bin mit Gott im Reinen darüber. Da kann man bloß sagen, Mensch, lest ihr denn gar nicht, also was so in der Bibel drinne steht. Und da kommt die Macht des Teufels vor und kommt die durch. Wie kann ich ein anständiges Leben führen? Eigentlich nur, indem ich immer wieder sage, ich lebe von der Gnade Gottes, jeden Tag. Also verdient habe ich es nicht. Und die Gesetze halten gleich gar nicht. Also die haben die Aufgabe, das Gesetz legt fest, was Sünde ist, zeigt uns Sünde auf, aber es kann uns eben nicht von Schuld befreien. Dann kommt noch ein Beispiel, was da Paulus hier bringt, eines Zuchtmeisters. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwo pädagogisch unterwegs ist in seinem Beruf. Also dort kommt das Wort Pädagoge her, was im Griechischen als Zuchtmeister übersetzt wird. Werden manche denken, naja, oder manche in seiner Schulzeit, die werden so, ja, es war genau das richtige Übersetzung. Also in vornehmen Familien gab es bewährte Haussklaven. Und denen hat man die Knaben anvertraut. Also das war nicht der Lehrer für die, sondern der hatte die Aufgabe, die Kinder in die Schule zu bringen und wieder abzuholen. Und der hatte das besondere Recht, wenn die sich irgendwie daneben benommen haben, dann hat der den in Hintern versohlt. Also wenn beim Fußballspielen beim Nachbar Scheibe kaputt gegangen ist, dann war der Zuchtmeister da und der hatte die Aufgabe, den in Hintern zu versohlen. Und Paulus sagt, so was wie dieser Haussklave, das ist das Gesetz. Also das Gesetz soll den Menschen in Zucht halten auf Jesus hin. Erst durch den Gesetz wird die Schuld deutlich. Die Krankheit, die wird sichtbar. Es kommt der Ruf nach Hilfe. Allerdings ist die Reihenfolge nicht zwangsläufig, dass man erkennt, ich bin krank, ich muss zum Arzt und der hatte Therapie. Oft wirkt das Gesetz auch anders. Wie bei dem reichen Jüngling, der sagt, habe ich alles gemacht, alles gehalten, kein Problem. Und so schlimm wie mein Nachbar bin ich ja nicht gleich gar nicht. Der Mensch missbraucht das Gesetz zur Selbstrechtfertigung. Und selbst wenn das passiert, dass man sich damit selbst rechtfertigt, hat das Gesetz immer noch eine positive Seite. Denn ich gucke ja immer noch, was steht denn im Gesetz drin und ich werde vom Gesetzgeber nicht ganz losgelassen. Die frommen Juden mussten Jesus hören und sich mit ihm auseinandersetzen, weil er ihnen immer wieder das Gesetz auslegte. Zwar völlig anders, wie die das gemacht haben, aber deshalb mussten sie sich entscheiden, was mache ich jetzt mit Jesus? Glaube ich ihm oder nicht? Der Glaube ist gekommen, also steht noch im Vers 25, Kapitel 3, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also Weihnachten ist noch nicht so lange her, da haben wir gefeiert, dass Gott Mensch wurde und deshalb oder seit diesem Tag muss keiner mehr unter diesem Zuchtmeister stehen. Und nun geht es im Kapitel 4 weiter. Pflichten und das Verhalten, das spielt eine große Rolle, das gab es schon bei den ersten Christen. Und das Tun, das gehört natürlich zusammen. Das nützt ja nichts, wenn wir uns abends immer hier treffen, sagen, ja, es ging schief, manches war interessant, manches habe ich wieder vergessen, aber man geht zur Tür hinaus und es verändert sich nichts im Leben. Die Frage ist, wie man das umsetzen kann. Also im Islam sagt man, die Kinder müssen den Koran lernen, dem muss man eine richtige Linie geben und irgendwann kriegt er das auf der Reihe und dann läuft das. Und der Paulus macht das an einem Bild deutlich. Also wie kann ich den Willen überhaupt umsetzen und schaffen? Er sagt, wir sind Unmündige. Also Kapitel 4, 1, solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr ist über alle Güter, sondern er untersteht Vormündigen und Pflegern bis zu der Zeit, die der Vater bestimmt hat. So auch wir. Als wir unmündig waren, waren wir in der Knechtschaft der Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Also was ist so unmündiger? Kleine Kinder, die mit den Dingen dieser Welt noch nicht richtig umgehen können, da geht eben noch eine Menge zu Bruch und es ist eben klar, die müssen erst lernen, mit einem rohen Ei können sie kein Fußball spielen und die ganzen Geschichten, ihr kennt das ja, hat man im Kindergarten schon gelernt, Messer, Gabel, Schere, Licht und dann geht es halt weiter, das Sprichel. Man muss eben aufpassen, damit die Kinder nicht den allergrößten Schaden anrichten. Und so sagt der Paulus, lebt der Mensch unter den Vorschriften. Man muss denen deutlich sagen, wie es langläuft. Wer sich mit den Mächten, also mit den Elementen der Welt noch nicht auskennt, weil der Mensch das alleine nicht fertig kriegt mit seiner Gier, mit seiner Leidenschaft, mit allem, was er hat, deshalb braucht der Mensch wenigstens ein bisschen in Ordnung. Und da muss man den an der Hand nehmen wie ihr Kind und erst einmal entlang führen. Die Menschen brauchen Gesetze. Und da sind die Gesetze Gottes da. Das ist eine Hilfe, damit es wenigstens einigermaßen in der Spur bleibt. Und nun ist die Frage, wann wird ein Mensch mündig? Irgendwann hat man bei uns so die Idee gehabt, mit 18 ist man mündig oder mit 21. Manche sagen, andere wieder mit 68, da gibt es auch noch viel Albernheit und Dummheit. Aber wann ist der Mensch mündig in seinem Leben? Wann ist er fähig, sein Leben verantwortlich in der Hand zu nehmen? Und da Paulus sagt, genau um diese Frage geht's. Wann werden wir denn mündig? Und da lohnt sich ein Blick, also Philosophie lasse ich weg, weil, was der Kant gesagt hat, wann der Mensch mündig ist, sich von allen befreien und unabhängig sein. In anderen Religionen, wenn man da nur oberflächlich hineinschaut, sondern mal etwas tiefer, entdeckt man ja, dass die Leute dort in unheimlichen Zwängen sind. Ich habe mich mit einem Missionar unterhalten, der ist in Brasilien in der Indianer-Pioniermission. Und da hat es mal so ein bisschen erzählt, in welchen Zwängen die dort drinnen stecken. Wenn man irgendwelche Politiker hört, die sagen, ja, die Naturvölker und die sollen ihre Religion behalten, die haben null Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Wenn dort lebendige Kinder begraben werden, weil die eben nicht gewünscht sind. Was dort für eine Angst herrscht, wenn die in den Urwald ziehen und da vor irgendwelchen Dämonen und Geistern Angst haben. Die stecken in Zwängen drin. Und da ist ja der große Wunsch, in die Freiheit zu kommen. Die leben aber in der Furcht vor der schwarzen Magie, vor dunklen Mächten. Da gibt es Riten, da gibt es Opfer. Es herrscht Furcht vor diesen Mächten. Und von diesen Mächten schreibt ja der Paulus. Auch im Islam, im Buddhismus, du kannst du hernehmen, wie du willst. Da ist ja von keiner Freiheit die Rede. Das findest du nur bei Jesus. Es gibt keine Religion, keine Macht, die in der Freiheit, in die Mündigkeit hineinführt. Das findest du nur bei Jesus. Und dass in unserem Land und in Europa die meisten Leute relativ frei sind und sagen können, was sie denken, das haben sie den Christen vor ihren Zeiten zu verdanken, was Freisein überhaupt bedeutet. Und da Paulus sagt, wir werden mündig durch die Befreiung, die uns Jesus bringt, durch das Geschenk, dass wir unsere Schuld vor Gott vergeben lassen können, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir erkennen, dass Gott uns da rausholt und dass wir mit ihm ein neues Leben beginnen dürfen. In dem Augenblick, da werden wir mündig, da sind wir frei vom Gesetz. Anders kommt ein Mensch nicht zu seiner Mündigkeit. Da kann sich noch so sehr mit seinem Verstand anstrengen, da kann noch so seine Gaben entfalten, er wird immer wieder an die Grenzen der Welt gebunden sein. Und deshalb sagt der Paulus, die Gebote haben nur eine Zeit lang Bedeutung. In der Kinderzeit, in der Jugendzeit, in der Unmündigkeit. Aber in dem Augenblick, wo es möglich wurde, mündig zu sein, da ist die Zeit des Gesetzes vorbei, als die Zeit erfüllt war. Im Alten Testament war die Klage, dass keiner das Gesetz erfüllt hat. Kein David, kein Mose, sie sind alle abgewichen und hatten irgendwelche Fehler gemacht. Was war das für eine Zeit, als Jesus geboren wurde? Die Römer waren die Ersten, die sowas wie ein Weltreich aufgebaut haben. Und gleichzeitig war es eine Zeit, wo das Elend der Menschen riesengroß war. Kennen Sie die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, zur Zeit des Kaiser Augustus? Was war da überhaupt so los? Caesar war ermordet, Octavian ließ sich als Gott verehren. Und es gelang dann, den Krieg zu beenden. Und der Augustus, der hat ein Kopfgeld ausgesetzt. Also für jeden Feind, der Römer, die da irgendeinen Kopf vorbeigebracht haben, da gab es Belohnung drauf. Und er dachte, er hätte die Menschen in die Freiheit geführt. Die römischen Bürger, die hatten ihren Spaß, die lebten in Überfluss, stellten die Moral auf den Kopf, die Phrasen, was das Zeug hielt bei den Festen, die sie hatten. Was war das für ein Leben? Es hat in der Weltgeschichte keine größere Prachtentfaltung gegeben wie zu dieser Zeit. Und gleichzeitig war das eine blutige Gesellschaft. Strafzüge durch Gallien, die Kleopatra hat dann noch einen draufgesetzt und die haben sich alle an die Stelle Gottes gesetzt. Und in dieser Zeit, als der Aufruhr gegen Gott am größten war, wo die Welt wieder neu geordnet wurde, da wird in Bethlehem in der Krippe der Sohn Gottes geboren, der alles auf den Kopf stellte. Da herrscht nicht, sondern der dient. Was Jesus macht, ist genau das Gegenteil von Augustus. Kissinger, der war mal Bundeskanzler in Deutschland, der hat gesagt, die römischen Kaiser sind doch gar nicht so ein Vorbild, da sollen die Kinder in den Schulen nicht zu viel davon hören. Für diesen Satz hat er Dresche gekriegt, was denn das für Kulturbanause gewesen wäre. Aber im Grunde hat er recht. Jesus hat sich in das Gesetz hineingegeben, um es zu erfüllen. Mit dem Ziel, die Menschen in die Freiheit zu führen, dass sie eben nicht länger unter dem Gesetz stehen. Und der zeigt eine andere Freiheit, nicht die des Herrschens, sondern die des Dienens. Dass der Mensch von den Bindungen dieser Welt frei werden kann, das hat Jesus fertig gekriegt. Da hat er einen vom Zoll geholt und gesagt, folgt mir nach. Da hat er eine Frau geholt, die ganz gebunden war, hat sie neu gemacht, in ihrem Leben umgestaltet und hat sie in die Freiheit Gottes entlassen. Und Jesus hat alle Religionen aus den Angeln gehoben mit seinem Wort, es gibt keinen anderen Weg zum Vater außer durch mich. Ich hätte es nicht nur die jüdischen Gesetzestreuen von Beginn an einen unbändigen Hass auf diesen Jesus hatten. Der darf nicht mehr reden. Warum? Also das war ja nur keiner, der mit dem Schwert durch die Gegend gezogen ist. Und die wussten, das ist die höchste Kraft, die er hier vermittelt und von da er redet. Die Römer, die ja bei dem Tod von Jesus noch relativ unbeteiligt daneben standen, die haben in kürzester Zeit, also 30 Jahre nach dem Tod von Jesus, in Rom ihre ganze Militärmacht eingesetzt, um die christlichen Gemeinden kaputt zu machen und die Christen zu töten. Was hat er Gefährliches getan? Eigentlich nichts. Aber denen war klar, diese Lehre, die macht unser System kaputt. Dabei haben die Christen nie Macht gesucht. Die ganze Welt läuft Sturm gegen Jesus und das ist bis heute so. Ich habe heute kurz einen Bericht von Open Doors gesehen, wo es um die Christenverfolgung ging, was die so alles heutzutage durchmachen. Bei uns in Deutschland ist es noch nicht ganz so schlimm, aber die Anzeichen, die werden erst stürmischer. Aus Bremen habe ich das noch mal kurz erwähnt, diese Tage. Da geht es ja nicht eigentlich um den Pfarrer oder um die Gemeinde. Da geht es um die Tatsache, dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, der findet das Leben, findet den Zugang zum Vater. Und diese Botschaft, die wurde bekämpft. Das ist früher so gewesen, das ist heute ganz genauso. Und wenn man die Situationen in Bremen etwas kennt, also da gibt es mehr als eine Gemeinde, wo am Sonntag auf dem Altar nicht bloß die Bibel, sondern daneben auch der Koran liegt. Und je nachdem Lust und Laune der Pastorin oder des Pastors, da wird eben einmal aus dem Koran vorgelesen. Und wenn da einer aufsteht und sagt, nee, Jesus ist der einzige Weg, das muss ja Stimmung geben, das geht gar nicht anders. Denn wenn das stimmt, dass Jesus der einzige Weg ist, dann würde das ja bedeuten, dass unsere selbst erdachten Wege falsch sind. Das würde ja bedeuten, dass wir unser Leben nach Jesus ausrichten müssen. Und das wollen ja die wenigsten. Also die Schicksalsfrage für die Menschheit, für dich und mich, ist die Frage nach Jesus. Da Paulus macht es hier nochmal mit so einem Bild deutlich, ein Knecht, also wenn ein Kind von einem Knecht und ein Kind von irgendeinem Gutsbesitzer in den Kindergarten geht, da kriegst du erstmal keinen großen Unterschied mit. Wenn die dann älter werden, dann wird es spannend. Und aus der Presse kennt man ja solche Geschichten von Adelshäusern, wo vielleicht der Fürst einen Sohn hat, der sich überhaupt nicht benimmt. Und da sagen manche Eltern, also der muss erstmal einen Vormund haben, sonst macht er ja nur noch Blödsinn. Und deshalb kriegt er einen Vormund und der Sohn kriegt nicht die freie Verfügung über den ganzen Besitz und das ganze Geld. Und der Paulus sagt, bei Gott ist das anders. Der setzt uns vollkommen als volle Erben ein. Der macht uns zu freien Verwalter seines Erbes. Der gibt uns alles in der Hand. In dem Augenblick, wo wir durch Jesus Vergebung empfangen haben, da haben wir vollen Anteil an seinem Erbe. Dass wir Söhne und Töchter geworden sind, in der Bibel steht, dass wir Kinder sind. Aber da sei eben keine Babys gemeint, sondern da sei die gemeint, die Jesus angenommen haben. Gott gibt uns sein Reich, damit wir es verwalten. Er gibt uns seine Gaben, dass wir das Richtige tun können, und er gibt uns seinen Geist, damit. Also das ist wichtig, dass wir das wissen. Er rüstet uns auch mit den Dingen aus, die wir dazu brauchen. Also Zeit können wir noch gut Schneeschuh fahren, aber irgendwann wird der Schnee ja auch wieder weggehen und dann geht es ans Heu machen. Und dieses Jahr, mal sehen, wie so das Wetter wird, aber es kann passieren, dass ich, wenn es eigentlich richtig losgeht, ich schon unterwegs bin zu irgendwelchen Lego-Wochen oder Rüstzeiten. Und da kann ich natürlich sagen zu meinem Sohn, pass auf, müssen Heu machen, damit die Viecher im Winter was zu fressen haben. Und ich zeige denen das, also wie der Traktor mit dem Mähen und Wenden und alles Mögliche. Und ich habe gesagt denen so, du weißt jetzt Bescheid, hier hast du die Sense, hier hast einen Rechen und einen Schubkern und den Rest vom Feld machst du. Das wäre ja ziemlich gemein von mir. Wenn ich von ihm dieselbe Arbeit erwarte, dann muss ich ihm dieselben Arbeitsmittel zur Verfügung stellen. Sonst darf ich mich hinterher nicht beschweren, wenn da ein Quadratmeter fürs Meerschwein vielleicht fertig ist, aber eben nicht die ganze Wiese. Und so macht das eben Jesus mit uns. Er stellt uns an die Arbeit, aber er gibt uns eben die Voraussetzungen dafür, dass wir das auch machen können. Und das ist sein Geist. Und das bekommen wir eben gleich am Anfang, wenn wir die Verbindung mit Jesus eingegangen sind. Klar, also man wächst da im Glauben, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Voraussetzung, dass wir das machen können, die ist gegeben. Die Möglichkeit, die haben wir. Also, dass man mit dem Traktor fahren ein bisschen üben muss, das ist klar. Aber so die Grundlagen, das läuft, das ist kein Problem. Und da kann es an der Arbeit gehen. Und da Paulus sagt, erinnert euch, hört auf, wenn ihr da irgendwas anderes noch probiert, weil euch das vielleicht zu wenig erscheint oder nicht ausreichend. Das reicht zu. Mit Vorschriften, da werdet ihr die Sache nicht verbessern können. Predigt das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, und das bewegt die Herzen. Also wenn es heute in der Christenheit am praktischen Tun fehlt, dann braucht man keine neuen Appelle oder irgendwelche Gemeindestrategien oder irgendwelche anderen Sachen. Dann muss ganz einfach Christus gepredigt werden. Keine Gesetze. Und wo Christen Menschen neu macht, da sind die Menschen plötzlich tätig. Also wann ist denn die Diakonie so richtig aufgebrochen? Na, in der Erweckungsbewegung. Da haben die Leute sich Gedanken gemacht, wie können wir denn jetzt anderen Leuten helfen? Das ist da passiert. Und trotz des vielen Geldes, was wir heute haben in der Diakonie, da fällt es denn immer schwerer, sich über Wasser zu halten. Also das Wichtige ist, dass Christus die Menschen erneuert. Und da, wo wir Kinder sind, da werden wir frei von dem Weg der Forderungen Und da können wir in der Freiheit leben. Es gibt immer Leute, die sind dafür, dass man so von Jesus redet, aber dann sagen die, ja, das ist ja schön, wenn du als Christ leben willst, aber besonders wichtig ist es, dass du jetzt in unsere spezielle Gemeinde kommst. Also ich habe keinen Überblick, wie das so bei euch in Dorf Chemnitz ist. Wir haben eine Zeit lang in Langenhagen gewohnt. Also da hattest du, gleich neben Hannover, da hattest du ja eine Auswahl von Gemeinden. Da wärst du in 3 Jahren wahrscheinlich gar nicht durchgekommen, da jedes Mal zu besuchen. Und die sagen, wenn du bei uns mitmachst, also dann bist du wirklich ein toller Christ. Es ist wichtig, dass du die Sache mitmachst, dich da unterziehst und wenn du das hast, dann hast du Jesus richtig. Und da kannst du ganz gelassen sagen, nein, Jesus allein reicht völlig aus. Der ist die Mitte meines Glaubens und er allein. Das ist durch 2000 Jahre so gewesen, dass die Leute sagen, ja, das ist auch wichtig, aber jetzt hätte ich gerne noch das dazu und die Lehre dazu. Nee, das ist nicht wichtig. Ich brauche nur Jesus und das reicht. Es geht dann weiter in dem Vers 8, aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes des Evangeliums gepredigt habe beim ersten Mal. Also da Paulus lenkt den Blick nochmal zurück, schaut doch mal zurück, als ihr noch Heiden wart. Also Heiden, das hört sich immer ein bisschen primitiv an, noch keine Ahnung von der Welt und so weiter. Das war aber bei den Galatern ganz anders. Also die lebten im Bereich der griechischen Kultur. Also sogar die Römer haben diese Kultur übernommen. Und die Philosophie und das ganze Denken prägte das Römische Reich. Also da war Hochleistung im Denken angesagt. Aber die kannten eben Gott nicht. Und selbst die Athener spürten ja so eine Unsicherheit, ob es da nicht vielleicht doch noch was gäbe. Und deshalb haben die ja den Altar gebaut und drunter geschrieben, den unbekannten Gott, wo dann der Paulus später gepredigt hat. Den war klar, wer Gott nicht kennt, der lebt in gestern und man ist nicht auf der Höhe der Zeit. Und vorsichtshalber bastelt man da noch einen hin. Und das ist auch für dich wichtig, dass du einen Unterschied kennst zwischen damals und jetzt. Also wie sah dein Leben ohne Jesus aus? Das kommt nicht darauf an, Datum und Uhrzeit zu sagen. Also manche können das. Die sagen, am 5. März, irgendwelchen Jahreszahl, unter diesem Baum, da habe ich mich bekehrt. Kann ich für mich nicht sagen. Also ich könnte euch kein genaues Datum nennen. Ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen und da bin ich sehr dankbar dafür. Da sind wir vor manchen Zeug bewahrt worden. Aber unsere Eltern, die haben das immer wieder fertig gebracht, uns zu erklären, also dass sie selber im Glauben leben, dass sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben und aber immer gesagt, das müsst ihr für euch selber mal entscheiden. Also wir geben euch die und die wichtigen Hinweise mit, aber das können wir euch nicht überbraten oder einfach verordnen, das müsst ihr selber rauskriegen. Und so sind wir im Glauben hineingewachsen. Und da gab es immer mal so bestimmte Stellen, wo ich genau weiß, da gab es einen wichtigen Schritt, da bei Jesus wieder dran zu bleiben. Aber es gibt ein klares Vorher und Hinterher. Wer Jesus kennt, der kennt Gott. Und dann kennt Gott auch uns. Das ist eigentlich die höchste Stufe des Glaubens, wenn man sagt, ich bin ein Kind Gottes geworden. weil er mich durch Jesus angenommen hat. Mehr kannst du in deinem ganzen Christsein nicht erreichen. Und wenn man in damals wohnt, dann hat das Folgen. Also wenn sich da nicht geändert hat. Denn auch die heidnische Religion ist ja geprägt von Forderungen. Man dient irgendwelchen Mächten. Das kann der Aberglaube sein, das können Götzen sein. Kennt ihr das Gebet eines Egoisten? Ich, mich, meiner, mir, Vater, segne diese vier. Da geht es immer bloß um mich. Ob ich mich von meinen Gedanken bestimmen lasse, wo der wahre Gott nicht erkannt wird, da sitzen die Götzen auf den Thronen, die eben nicht Gott sind. Und dann geht es hier mit Dingen weiter. Ist es denn nicht wichtig, die Feiertage zu halten? Bei jungen Leuten passiert es manchmal. Meine Tochter, die war in einem Hauskreis, die hat manchmal so erzählt, was sie nun an den Abend dran gemacht oder für Themen besprochen haben. Da habe ich manchmal gefragt, sag mal, habt ihr Langeweile? Also das mag ja mal interessant sein, aber stellt euch mal vor, es kommt mal ein Nichtchrist in eure Runde und hört euch zu, da kriegt es große Grübeln. Also da ging es genau um Gesetze. Was ist denn da noch wichtig und was dürfen wir denn heute noch feiern und was dürfen wir dann in gar keinen Umständen feiern? Wo ich gesagt habe, das ist doch vollkommen wurscht, du sollst einen Feiertag heiligen, fertig. Was macht ihr euch denn da noch für andere Gedanken und Diskussionen? Also man muss aufpassen, keine Ahnung, ob das bei Jugendlichen so ist, kann vielleicht anderen Leuten auch passieren, aber die sind immer so in Schwung und in Stimmung, dann forschen die natürlich genau nach und wollen das auch, ähnlich wie du das am Anfang gesagt hast, steht doch hier drinnen in der Bibel, also müssen wir das jetzt irgendwie umsetzen. Da wird diskutiert, ob im Sabbat oder Sonntag und ob man nur Schweineschnitzel essen darf oder nimmt der Rock oder umgekehrt. Also da wird sich im Zeug diskutiert. Das wird dann manchmal etwas sehr schwierig. Ich habe denen gesagt, na, euch fehlt praktisch Arbeit. Macht euch mal auf die Socken und ladet mal andere Jugendliche mit ein. Sonst kommt ihr auf noch verrücktere Ideen her. Dann habt ihr was zu tun und seid beschäftigt und kümmert euch nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten. Also für mich ist das nicht unbedingt der Punkt. Also ich habe also meine Vorstellungen von manchen Kleiderordnungen im Gottesdienst. Also ich finde es nicht so wahnsinnig spannend, wenn so beim Abendmahl Leute in der Reihe vor mir knien und ich sehe nur die Farbe der Unterwäsche, wenn man dort so kniet und man dann alles sehen muss. Aber das ist nicht unbedingt der Punkt, wo man streiten muss. Warum stützen sich Leute auf solche Dinge? Weil das eben was zum Abhaken ist. Da hast du mal was Konkretes da und das kannst du abarbeiten. Also ich bin auch so ein Typ, der lieber, wenn es um irgendwelche Aufgaben ist, da eine Liste hat, wo ich weiß, und das musst du jetzt der Reihe nach machen und gut. Ansonsten wird es ein bisschen chaotisch. In meiner Ausbildung, wenn irgendwelche Arbeiten abzugeben waren, ich habe mir das Ding in den Termin geschrieben und gesagt, an dem Punkt kriegt mein Mentor das zum Durchlesen. Hätte ich das nicht gemacht, das wäre immer auf die letzte Minute geworden. Also so eine Liste kann aber was Hilfreiches sein. Aber es wird eben schwierig, wenn man denkt, jetzt kannst du das alles im Glauben, ist ein machbarer Weg, den kannst du abrechnen und dann läuft das Ding. Die Galater sagten, wir haben doch Christus behalten. Aber anderes wurde eben auch noch wichtig. Achte mal drauf, wie dieses Und kommt. Und dann steht Jesus plötzlich nicht mehr alleine da, sondern das Und kommt immer noch dazu. Es gab in der mittelalterlichen Kirche vor der Reformation, also würde ich mal behaupten, fast keinen Priester, der die Versöhnungstat von Jesus bestritten hat. Aber die war zugedeckt durch allen möglichen anderen Zeug, was es da eben auch noch gab. Es gab viele geistliche Aufbrüche, die Waldenser mit ihren Armutsbewegungen, die ganz von Jesus abhängig sein wollten. In den Klöstern gab es immer mal wieder Reformbestrebungen und trotzdem war das verschüttet immer wieder durch die Werkgerechtigkeit. dass sie den Glauben erfüllen. Und deshalb sagt der Paulus, wenn er diese ganzen Dinge neben Christus stellt, dann ist es vergeblich. Ihr werdet euch wieder zu den schwachen und dürftigen Mächten zuwenden. Also nachdem ihr Gott erkannt habt, so viel mehr erkannt worden seid, wendet ihr euch wieder den Schwachen zu. Ist es nicht wichtig, die Feiertage zu halten? Das auf jeden Fall. Aber man muss dann aufpassen, dass man da nicht in irgendwelche endlosen Diskussionen kommt. Ihr wollt es, sagt der Paulus, wie im Heidentum, wo man mit seiner eigenen Leistung was schaffen will. Die Gnade allein kann das schaffen. Allein Jesus und allein die Schrift und allein der Glaube. Das, was der Luther mal in den 4-mal allein zusammengefasst hat. Manche sagen, ja, das ist ja ganz schön, aber immer nur aus der Bibel lesen, das ist halt mühsam und das ist ein dickes Buch, wie wir gehört haben, kann 3 Jahre dauern, ehe du durch bist. Wir hätten gerne ein bisschen eine direkte Verbindung und da wären doch so Prophetien eigentlich was Schönes. Ich habe den Namen vergessen, da hat es vor 5, 6 Jahren großer, bedeutender Mensch gesagt, ich habe eine Prophetie, dass in Berlin das Olympiastadion voll ist und alle singen dort Lobpreislieder und sind begeistert von Jesus. Dann kam der Tag und es haben sich 2.000-3.000 Leute im ganzen Stadion verloren. Das ist ja nicht schlecht, dass die da waren und das ist ja schon mal ein Zeugnis. Aber anstatt sich zu entschuldigen und zu sagen, gut, ich hätte mir gewünscht, es wäre voller, es war wohl eher doch mein Wunsch gewesen als eine Prophetie von Gott, kam die Ausrede, nein, hätten alle gemacht, was ich gesagt hätte, dann wäre das Ding voll gewesen. Also ich habe Satz von irgendwelchen Prophetien zu hören, die an irgendwelchen Bedingungen geknüpft sind, damit es dann eintritt. Mehr als auf Jesus weisen können auch heutige Prophetien nicht. Und wenn die nicht auf Jesus weisen, dann sind es ja keine echten Prophetien. Also das ist ja die Aufgabe der ganzen Gemeinde, solche Dinge immer wieder zu prüfen. Kann das sein, was gesagt wird, steht da die Schrift dahinter. Wenn jemand sagt, mir hat Gott gesagt, ne, da hast du oft schlechte Karten. Denn das kannst du eigentlich nur überprüfen, trifft es ein oder trifft es nicht ein. Also ich bin mit solchen Geschichten immer vorsichtiger geworden. Dass da nicht noch Zusätzliches dazukommt. Zu einer Rüstzeit hat mir ein junger Mann gesagt, ne, ich lese nicht mehr selber in der Bibel, ich habe da einen guten Freund, der sagt mir immer, was ich machen soll und dann mache ich das. Also ich nehme mal an, dass das vielleicht auch wirklich ein guter Freund gewesen ist, der den vielleicht da helfen will, im Glauben weiterzukommen. Aber wenn ich nicht gerade Analphabet bin, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Bibel selber zu lesen. Also da kommen eben noch oder können noch ein Haufen andere Dinge dazukommen. Die katholische Kirche hat nie bestritten, dass Jesus eine wichtige Bedeutung hat. Aber plötzlich stand dann irgendwann die Maria als Heilsmittlerin eben doch noch daneben. Und wenn du mal bei einer Wallfahrt dabei warst, dann versteht man, weshalb es den Luther um das allein ging. Und da muss man sich entscheiden. Paulus sagt, ich habe so angeblich an euch gearbeitet. Es gibt viele Dinge, die schön sind, die sind den Leuten wichtig und man kann sich daran freuen. Das kann man niemandem nehmen, auch was das Ganze drumherum in den Gottesdiensten, die Liturgie, die Bilderwand, die orthodoxen Kirchen, was die alles haben, das Priesteramt, die Freude am Vatikan, das könnt ihr alles gerne haben. Aber es darf eben Christus nicht verdecken, dass Christus allein mein Retter ist. Denn wenn ich da mit eigenen Leistungen anfange oder irgendwelche anderen Heiligen darum bitte, dass die das regeln, dann bin ich auf dem Holzweg. Alle Angriffe der Irrlehrer haben den Paulus nicht so tief getroffen, wie der mögliche Rückschritt seiner geistlichen Kinder. Und deshalb fragt er selten, Die Situation kann man sich vielleicht so vorstellen, als Jesus über die Stadt Jerusalem geweint hat. Also nicht, weil Jesus mit seiner Aufgabe gescheitert ist, sondern weil die Stadt einfach nicht hören wollte. Da Paulus sagt, werde doch wie ich. Das klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber er hat den Mut und die Freiheit, das zu sagen. Also bei den eigenen Kindern, da macht man das doch genauso. Dass man sagt, du, pass auf, ich zeige dir das und dann machst du das nach und dann kriegen wir das gemeinsam hin. Also wenn ich meinen Kindern das Schneeschuhfahren beibringen will, dann stelle ich mich da hemmend auf den Balkon mit dem Lautsprecher und gebe dann ein paar Anweisungen, wie sie das machen sollen, sondern da fahre ich daneben her und zeige denen das. Und wenn die hinfliegen, dann werden sie wieder hingestellt auf die Bretter und dann geht es weiter. Das ist doch ganz klar, dass das dann so am besten gelernt werden kann. Also wie man von einem 3-Meter-Brett im Schwimmbad springt, würde ich nie erklären können, da darf mich ja niemand runterkriegen, ins Wasser hüpfen, das ist mir immer ein bisschen was Unheimliches. Aber der Paulus, der erzählt weiter, denn ich wurde wie ihr. Und da hat er eine bestimmte Lebensweise im Blick. Er, der ein frommer Pharisäer war, der hat alles abgelegt. Er wurde wie einer ohne Gesetz. Und das war kein missionarischer Schachzug, sondern bis in seine Person wurde deutlich, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Das ist kein Weg, wo ich gerecht vor Gott werden kann. Und deshalb hat er an niemanden anderen irgendwelche Gesetze aufgezwungen. Da hätte ja die jüdische Lebensweise behalten können und nur die Bedeutung ablegen, also wie es der Jakobus gemacht hat. Er hat gesagt, die ganzen Gesetze, die haben für mich keine Heilsbedeutung mehr, aber ich will gerne die Juden gewinnen für Christus. Und deshalb mache ich das so. Der Paulus, der fordert nichts. Und dann erwähnt er hier, ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Diese Schwäche betont er ja manchmal in anderen Briefen. Was das nun so richtig war, das wissen wir nicht. Vielleicht musste er auch wegen seiner Krankheit gerade dort in diesem Gebiet eine Pause machen, weil er nicht weiterreisen konnte und da sind die Gemeinden entstanden. Also es muss jedenfalls so bewegend gewesen sein, dass die Leute Mitleid mit dem Paulus hatten, dass sie sogar ihre Augen ausgerissen hätten und dem Paulus gegeben hätten. Also es ist keine mächtige, eindrückliche Persönlichkeit gewesen, dieser Paulus. Und erstaunlicherweise ist es überall so, wo der Glaube Siege errungen hat, dann immer in der Schwäche, also nie in Größe und Macht. Wo die Christenheit stark und mächtig war, da war sie meistens ohne Frucht. Also noch nie war die Kirche so reich und mächtig wie heute in Deutschland. Und trotzdem ist sie eine schwache Kirche ohne große Anziehungskraft. Also noch nie hat es so viele Theologen, Beamte und Mitarbeiter gegeben wie heute. Die Kirche ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland, aber kraftlos. Weil die Kirche nicht aus ihrer eigenen Kraft wachsen kann. Das war im Mittelalter genauso. Da war die Macht der Kirche riesengroß. Und ein schlichter, schwacher Mensch mit namens Luther, der bewegt so eine Riesenreformation. Paulus war körperlich ein angeschlagener Mensch, ein kleiner Mann, seiner ganzen Erscheinung nicht gerade so imponierend. Und Jesus gebraucht ihn. Manchmal denkt man ja, oh, man müsste so, wenn man so Veranstaltungen macht, so richtiges Show-Element haben, so richtigen Hingucker, also dann würden doch die Massen kommen. Also es war noch nie so gewesen. Es sind Leute gekommen zum Glauben in ganz einfachen Zeugnissen. Und das kann oder muss dir auch Mut machen und sagen, ach, weil ich Mund aufkriege, wer weiß, ob da überhaupt jemand zuhört. Das ist, richtet manchmal mehr an positiven Dingen, als wenn man da irgendein Riesentheater draus macht. Wir sind Menschen mit einer schwachen Sprache, mit Fehlern in der Grammatik. Hier fällt es nicht so auf, aber ihr kennt das wahrscheinlich, im Erzgebirge gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen dritten und vierten Fall. Ich müsste nur mal aufpassen, wenn ich irgendwo im Zentrum des Hochdeutschen Hannover unterwegs bin. Aber das hat keine Auswirkung, ob Gott wirken kann oder nicht. Der Herr segnet, was in aller Schwachheit getan ist. Also das hat nichts mit Gammelei oder Faulheit zu tun, das ist was anderes. Also wo sind große Aufbrüche passiert in der Christenheit? Vielleicht wird man irgendwann mal sagen, die große Segenslinie der russlanddeutschen Gemeinden hat da aufgehört, wo die Verfolgung zu Ende war. Nach dem Kirchenkampf im Dritten Reich, wo sich Dinge erklärt haben, wo die Barmer Erklärung geschrieben wurde, dass wir Jesus und dem einzigen Wort Gottes zu folgen haben, wo das klar war, da passierte was. Und je unklarer das wieder wird, umso weniger passiert. Also es kommt nicht darauf an, dass du unbedingt diese Gemeinde besuchen musst oder diese Kreise, das muss ich nicht. Für mich ist immer die Frage, höre ich Gottes Wort? Und es ist auch nicht das Gefühl, was entscheidend ist, ob da Gott nun wirkt oder nicht wirkt. Also wenn ich mich auf mein Gefühl immer verlassen würde, dann könnte ich einpacken. Also manchmal fragen einen ja so Mitarbeiter vor irgendwelchen Veranstaltungen, wie fühlst du dich? Das kann ich immer selber sagen, schlecht. Und das hat sich ja noch nie gebessert. Und wenn ich da auf mein Gefühl hören würde, da käme ich gar nicht bis da vorne hin, um was zu sagen. Also verlasst euch bloß nicht auf euer Gefühl. Das kann so trügerisch sein. Verlasst euch auf Gottes Wort. Es wird immer in Schwachheit sein. Und hinterher, da fragt man sich manchmal so als Mitarbeiter, na, was hat es denn überhaupt gebracht und was war denn so? Ich habe Gottesdienst gehalten und da hat dann jemand nach der Predigt ein Zeugnis erzählt. Und er hat gesagt, na, ich war vor 15 Jahren mal in Tellerhäuser in einem Zelt zu so einer Woche. Da hat mich meine Freunde mitgeschleppt. Eigentlich hätte ich überhaupt keine richtige Lust, aber da habe ich das erste Mal was von Jesus gehört. Und dann hat es bei denen aber noch eine lange Zeit gedauert, ehe der die Kurve gekriegt hat. Und als Mitarbeiter denkt man hinterher nach so einer Zeit, na, was hat es denn letzten Endes gebracht? Vieles wächst da im Verborgenen, das kriegst du überhaupt nicht mit. Und dass man sich da nicht irre machen lässt, wo man sagt, ach, wir brauchen noch viel mehr Action und noch viel mehr andere Dinge. Nee, was wir brauchen, das ist Gottes Wort. Und das müssen wir in der Mitte behalten. Und dann sorgt schon Jesus selber und der Heilige Geist dafür, dass da was Gescheites draus wird. Es liegt ein großer Segen auf den kleinen, treuen Dienst, der im Verborgenen liegt, wenn der Jesus immer der Mittelpunkt ist. Und die leibliche Schwäche, die gehört dazu. Lest euch mal Biografien von bedeutenden Evangelisten durch. Also die hatten alle irgendeine Krankheit. Manche sind mit Krücken auf die Kanzel gehutscht. Einer könnte fast nicht richtig lesen. Also da gibt es ja die Berichte, wo man sich heute fragt, wie kann denn durch solche Äußerlichkeiten überhaupt jemand zum Glauben kommen? Das war dem Heiligen Geist vollkommen egal, der hat es gebraucht. Und selbst wir selber, wir müssen aufpassen, wir haben so eine, nennt sich, jetzt muss ich überlegen, nee, das war ein Seminar für Evangelisation, wo Ehrenamtliche eine Predigt vorbereiten und die dann erhalten. Und da waren wir an einem Ort und da war der Abend dann dran, wo die eine Mitarbeiterin gepredigt hat. Und da wussten wir, das wird nach unseren Ermessen eigentlich die schwächste Predigt von allen. Wo wir dachten, na, mal sehen, wie es wird. Und genau an den Abend sind Leute nach vorne zum Kreuz gegangen. Also lagen wir vollkommen falsch mit der Beurteilung. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, dann segnet er das. Und da braucht er jeden von uns an unserer Schwachheit, die wir haben. Wichtig ist, dass wir uns auf ihn verlassen. Und dann kann er uns auch gebrauchen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass wir nicht auf alles Mögliche angewiesen sind, dass es an unserer Kraft, an unserer Bedeutung liegt, sondern dass du sagst, ich will in der Mitte stehen und um den ganzen Rest kümmere ich mich. Danke, dass wir in dieser riesengroßen Freiheit leben können und dass, wenn wir dich erkannt und eingeladen haben in unserem Leben, dass sich dann auch Veränderungen zeigt in unserem Leben. Ja, das hat man doch schon selber oft genug probiert, was aus unserer Kraft herauskommt, das hat meistens keinen Bestand. Danke, dass du da gekommen bist auf diese Welt, dass du uns erlöst hast von allen möglichen Vorschriften, wo wir selber zurechtkommen müssen. Dass wir einfach nur dich annehmen können, dich in unser Leben einlassen und wissen, dass du das richtig führst und leitest. Danke für dein Wort, was wir haben, und wollen dich bitten, dass du uns da immer wieder danach ausrichtest. Amen.